Ja, guten Morgen nochmal von mir. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein kann. Das sage ich ja jedes Mal. Ich finde es jedes Mal so schön, von Hamburg nach Lauenburg zu fahren, so in diese Natur rein. Und in einem halben Jahr sind wir ja quasi dann auch Nachbarn. Dann habe ich sozusagen immer so diese Umgebung hier. Da freue ich mich schon sehr. Also wer es noch nicht weiß, wir ziehen in einem halben Jahr nach Adendorf, also Nachbarn, okay. Aber es ist schon wesentlich dichter dran als Hamburg. Ja, es tut mir leid auch nochmal, dass ich ein bisschen Scherereien euch, Guido, euch gebracht habe. Vor Weihnachten ging irgendwie nichts mehr bei mir. Ich hatte einen Hörsturz gehabt und habe jetzt immer noch ein bisschen unangenehmen Tinnitus, der ist davon übrig geblieben und das Gehör ist noch nicht so ganz. Ich war nochmal beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, ein bisschen besser geworden, aber ja, es war einfach halt ein bisschen zu viel. So diese verschiedenen Sachen, Gemeindeleitung, Arbeit, auch neue berufliche Orientierung und das alles hat dann irgendwie dazu geführt. Wochenenden, wo halt auch viel von der Gemeinde war. Wir hatten so ein riesiges Mitarbeiterfest gehabt, wo wir als Gemeindeleitung, das war schön, 80 Leute sozusagen bewertet haben, alles organisiert haben und genau, an dem Wochenende ging es eigentlich schon gar nicht mehr. Das habe ich noch geschafft und dann war irgendwie, ging nichts mehr. Aber ja, jetzt geht es mir wieder gut. Ich habe Urlaub gehabt und ich freue mich, dass ich eben bei euch bin. Und wir stehen ja im neuen Jahr, 2018, und ich weiß nicht, wie ihr es so mit den guten Vorsätzen habt. Ich bin Fan von guten Vorsätzen. Ich versuche das jedes Jahr irgendwie wieder aufs Neue. Und bei mir geht es halt meist immer so um so ein bisschen abnehmen und so und mehr Sport machen. Ich bin jetzt nicht, ne? Also das alles okay, aber genau. Und das zieht sich aber dann doch irgendwie die Jahre über hin, jeweils gute Vorsätze mag man mögen oder nicht. Ich habe hier mal einen, Jens, bitte mal die erste Folie, einen guten Vorsatz mitgebracht. Meist ist es ja irgendwie so in dieser Richtung. Jetzt müsste noch eine Folie kommen gleich. Kann man sie schon sehen? Ja, genau, ein guter Vorsatz. Und was hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen? Oh, es war irgendwas mit Alkohol und Zigaretten, aber so genau weiß ich es auch nicht mehr. So. Oder auch ein schöner Vorsatz ist, ich möchte meine Ernährung umstellen. Ab sofort liegt die Schokolade jetzt links von der Fernbedienung. Bisschen nachdenken und so, ja. Das ist zumindest ehrlich, ne? Also man versucht es irgendwie halt gar nicht erst. Vielleicht interessiert euch ja Gottes guter Vorsatz für nicht für Gott selber, sondern für uns. Guido hat es ja schon verraten, leider, in der Einleitung. Gott ist guter Vorsatz für uns. Mach doch mal die nächste Folie, bitte. Das möchten wir jetzt hier nicht mehr sehen, sondern Gott ist guter Vorsatz für uns, für das neue Jahr, ist ja die Jahreslosung 2018. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Aus der Offenbarung 21, Vers 6. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich nehme an, ihr habt noch keine Predigt gehört über die Jahreslosung, ist ja auch dann der erste Sonntag des Jahres und ich dachte mir so, das passt doch ganz gut, ich werde mir einmal die Jahreslosung vornehmen. Das habe ich noch nie gemacht, ich habe noch nie über eine Jahreslosung gepredigt, von daher ist das für mich auch Premiere. Das freut mich auch und ich habe mich auch noch nie so intensiv beschäftigt damit, mit der Jahreslosung. Ich bin zwar Fan von guten Vorsätzen, aber kein Fan von eigentlich so Jahreslosungen oder Tageslosungen halt auch. Gibt ja dieses Büchlein von den Herrnhuter Brüdern mit der Tageslosung und ich ja, bin ja ein bisschen zwiespältig immer, weil ich denke, ich lese es und vergesse es wieder und ich finde eigentlich, gerade neue Christen sollten nicht nur irgendwie einen kleinen Vers lesen, sondern neue Christen sollten die Bibel im Zusammenhang lesen. Aber ich habe jetzt nochmal einen neuen Start auch gemacht, auch mit der Tageslosung, habe die mir auf mein Smartphone heruntergeladen und habe jetzt gedacht, das ist gar nicht so schlecht. Das ist wie so ein Appetithappen und bei der Smartphone-Version hat man den Vorteil, man kann unten gleich auf die Verse lesen, die im weiteren Zusammenhang stehen. Und dann kann ich gleich das ganze Kapitel lesen. Und da habe ich gedacht, das ist gar nicht so, das macht schon Sinn. Aber nur diesen einen Vers so herausgerissen aus dem Kontext, das gefällt mir nicht. Und das gefällt mir auch bei der Jahreslosung nicht. Die klingt ja immer so ganz schön und ganz nett und ist irgendwo herausgenommen. Aber die Frage ist ja, was bedeutet das eigentlich? In welchem Kontext steht die? Und deswegen möchte ich mit euch heute diesen Kontext einmal anschauen. Und als nächstes möchte ich einmal die nächste Folie bitte. Zumindest, das ist ja nur ein Teil von dem Vers, der hier Jahreslosung ist. Und ich lese zumindest erstmal den ganzen Vers vor. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und wir haben es ja gerade schon auch gelesen, das ist aus dem Buch der Offenbarung. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht mit dem Buch der Offenbarung. Zwei Dinge fallen mir da so spontan ein. Zum einen empfinde ich, dass es da ganz schnell so Richtung Science Fiction geht. Da gibt es ja diese verschiedenen Bilder von den Siegeln und von den Reitern und mach gerne schon mal das nächste Bild, Jens. Und so weiter und so fort. Und dann überlegt man, was könnte das irgendwie jetzt bedeuten in der Endzeit und so weiter und so fort. Und das driftet dann irgendwie halt so schnell ab. Und da gibt es verschiedenste Theorien und so weiter. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin kein Experte irgendwie so in dem Ganzen. Und ich finde zweitens, dass wenn man sich denn nur noch irgendwie so mit dieser Endzeit, diesen eschatologischen, ist ja so der Fachbegriff, Dingen beschäftigt, vergisst man irgendwie, dass man ja heute hier und jetzt lebt, in einer verlorenen Welt. Und es ist so, man ist dann irgendwie nur noch in diesem Raum und hinter dieser Milchglasscheibe laufen Leute irgendwie vorbei, die sind verloren und die vergisst man aber irgendwie, weil man so in seinem Endzeit-Ding drin ist, sage ich mal. Also das sind so die Gedanken, wenn ich an die Offenbarung denke. Und ich persönlich glaube, ich habe da auch mal ein Buch drüber zu gelesen, fand ich sehr interessant, dass vieles, was wir in der Offenbarung lesen, gar nicht unbedingt jetzt in unserer Zukunft liegt. Einiges natürlich schon, das ist klar, aber vieles von dem, was wir da lesen, ist eigentlich schon Vergangenheit und war vor allen Dingen für die Christen in der damaligen Zeit bestimmt. Es ist ein Buch in einer bestimmten Form, einer apokalyptischen Form, geschrieben für Christen in der damaligen Zeit. Und die haben es durchaus auch verstanden. Es ist nicht irgendwie für die so, huch, was ist denn das? Sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht in den Kanon aufgenommen worden. Das einzige Buch, was in den Kanon aufgenommen wurde. Warum? Ich denke, weil es eben für die Christen der damaligen Zeit, und da komme ich jetzt halt auch gleich noch dazu, verständlich war. Ja, es war nicht wer war, sondern es war eine Offenbarung für sie. So heißt ja auch das Buch, deswegen Offenbarung. Nicht verborgen, sondern entschleiert. Offenbar ist etwas ihnen geworden. Und da gehe ich jetzt ein bisschen drauf ein und auch so in den Zusammenhang. Das Buch der Offenbarung wird ja unserem Verständnis nach Johannes zugeschrieben, welcher als Apostel auch das Johannesevangelium verfasst hat. Und auch hier gibt es natürlich wieder unterschiedliche Meinungen, wie es so ist. Vor allen Dingen in der historisch-kritischen Bibelauslegung ist man ja irgendwie nie sicher, wer da was geschrieben hat. Vor allen Dingen stört so diese unterschiedliche grammatikalische Form zwischen dem Johannesevangelium und auch den Johannesbriefen und dann wiederum der Offenbarung. Ich habe das nochmal nachgelesen, das ist ganz interessant. So die ganz alten Kirchenväter, also die so fast an Johannes dran waren, wie Justin der Märtyrer oder Irenäus, nur zwei Namen, die also nahe dran waren, knapp 50, 100 Jahre so nach Johannes gelebt haben, bezeugen eindeutig, die Offenbarung ist von Johannes. Und ich denke, wir müssen auch deswegen irgendwie auch gar nichts anderes annehmen und können uns ihrer Meinung anschließen. Und für mich, das hatte ich schon gesagt, ist die Offenbarung eben in erster Linie ein Buch, welches den damaligen unter Verfolgung leidenden Christen Mut zusprechen sollte. In Offenbarung 1,9 betont Johannes, dass er selber Mitgenosse an der Bedrängnis ist. Er wurde nach Patmos verbannt, eine kleine Insel vor der Westküste der heutigen Türkei. Es gehört aber zu Griechenland. Und jetzt fragt man sich, warum denn irgendwie Patmos? Und es ist immer ganz spannend, mal so ein bisschen nachzulesen, was denn da eigentlich war. Und auf Patmos befand sich eine römische Strafkolonie für Menschen, die man für die Wahrung der öffentlichen Ordnung als gefährlich einschätzte. Und das finde ich so ganz spannend, wenn man so etwas liest und dann macht das irgendwie plötzlich Sinn, was in der Bibel steht. Das macht die Bibel einfach nochmal für mich authentischer. Da war eine römische Strafkolonie. Und Johannes, der Überlieferung nach, wirkte ja als Bischof, als Oberaufseher der Gemeinden in Kleinasien, also dort in der heutigen Türkei, in Ephesus. Der Überlieferung nach sogar lebte er dort mit Maria, der Mutter von Jesus. Wir kennen ja die Begebenheit, als Jesus am Kreuz war, hat er zu Johannes gesagt, siehe hier, Maria, das ist deine Mutter und zu Maria, das ist dein Sohn. Also sozusagen, er hat Maria in die Obhut von Johannes gegeben. Und der Überlieferung nach zumindest lebten beide in Ephesus. Und von dort wurde Johannes dann auf die nahegelegene Insel gebracht. Das kann man sich auch mal bei Google Maps anschauen, ist gar nicht so weit weg und macht alles durchaus Sinn. Und man geht davon aus, dass das Buch ca. 95 nach Christi geschrieben wurde. Und zur damaligen Zeit war Domitian Kaiser des Römischen Reiches. Und Domitian galt so als eine Art, wie soll man sagen, Neuerscheinung von Nero, dem Kaiser, der um 60 nach Christi gewirkt hat. Und Nero war ja derjenige, der vermutlich selber Rom in Brand gesteckt hat. Der soll gar nicht, wie auch immer, die Überlieferung ist irgendwie, ich weiß es nicht. Jedenfalls der Überlieferung nach hat er dann, wurde der Brand den Christen in die Schuhe gesteckt sozusagen und es gab da eine kleinere Verfolgungswelle und Domitian war auch ein Kaiser, der die Christen der damaligen Zeit verfolgt hat. Und die Frage ist, was wurde den Christen dann damals vorgeworfen? Und es waren verschiedene Sachen, zwei möchte ich gerne mal hier kurz aufwerfen. Zum einen wollten sie nicht den römischen Kaiser als Gott anbeten, was ein Frevel darstellte. Damals den Römern eigentlich war es gar nicht so wichtig, welcher Gott man nun irgendwie hatte. Es gab ja viele Völker in diesem riesigen römischen Reich und jeder hatte so seine eigene Vorstellung. Und die konnte man auch ausleben, solange man die römische Kultur wertschätzte und auch eben den Kaiser, der ja Gott gleich war, eben halt alle Ehre gab und anbetete. Und das konnten die Christen natürlich nicht. Und solange die Christen in der ersten Zeit wurden sie von den Römern noch nicht so richtig erkannt als Christen, sondern sie galten irgendwie als eine Art, sie gehörten irgendwie zu den Juden dazu und die Juden hatten nun halt auch ihre Ein-Gott-Theologie, sage ich mal, aber die jüdische Religion war schon sehr, sehr alt, deswegen wurde sie auch von den Römern geachtet, aber im Laufe der Zeit haben die Römer eben erkannt, dass die Christen durchaus nichts jetzt unbedingt direkt mit den Juden zu tun haben, sondern dass es irgendwie eine eigenständige Sekte war und sie kamen immer mehr in den Fokus und wurden deswegen halt auch, man kennt das ja, ist etwas Neues und man weiß nicht so richtig, was da irgendwie halt mit denen ist und dadurch wurde die Verfolgung auf die Christen vermehrt. Das Zweite ist ein Vorwurf, den man den Christen nachsagte, ist so merkwürdige Praktiken wie Kannibalismus. Ganz komisch, aber das kam durch falsch verstandene Aussagen über die Praxis des Abendmahls, in dem man, so hörte man, Leib gegessen und Blut getrunken wurde. Und ich sagte ja schon, unter Kaiser Nero gab es eine kleinere Verfolgungswelle noch lokal in Rom. Viele Christen mussten fliehen. Und immer wieder im Laufe der Zeit gab es so Verfolgungswellen gegen Christen. Und das endete dann mit der konstantinischen Wende dann. Aber bis dahin, so wie wir befinden uns jetzt ja im Jahr 95 nach Christi circa, bis dahin ist es noch lange hin und die Christen der damaligen Zeit in der Region mussten unter Verfolgung leiden. Und in diese Situation hinein wird die Offenbarung geschrieben von einem Verfolgten, Johannes an Verfolgte. Und ich glaube eben, dass die Offenbarung in erster Linie aber auch als Ermutigung gedacht ist. Denn anders als in den Evangelien beschreibt die Offenbarung nicht mehr den leidenden Gottesknecht Jesus, sondern wenn man sich die Offenbarung einmal durchliest, beschreibt sie den Triumphierenden, den Auferstandenen, den König der Könige und Herr der Herren. Aber jetzt zurück zu unserer Jahreslosung. Ich lese sie nochmal vor. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich persönlich glaube eben, dass vieles von dem, was wir in der Offenbarung lesen, bereits Realität für die Christen damals war und auch in der Zwischenzeit immer wieder war. Aber dieser Vers greift hier etwas auf, was noch ganz offenbar in der Zukunft liegt. Auch wenn es dort heißt, es ist geschehen. Aber es ist gemeint, in der Zukunft wird es so sein, es ist geschehen. Und ich finde, so Kapitel 21 und 22, die letzten beiden Kapitel der Offenbarung, die letzten Kapitel ja auch unserer Bibel, die wir heute in der Hand haben, sind somit die wunderbarsten Kapitel, die es überhaupt gibt. Also wenn es dir irgendwie schlecht geht, wenn du denkst, ich weiß gar nicht, warum ich, ist das alles irgendwie, worauf läuft das eigentlich alles hinaus? Christsein ist echt anstrengend und so weiter und so fort. Dann nimm die Bibel und lies diese beiden Kapitel, die so uns eine Vorausschau geben, ein Bild geben von dem, was dann eines Tages sein wird. Und ich bin total begeistert, wenn man das liest, wie Gott da etwas völlig Neues schafft. Es ist ja verschieden überschrieben, dieses Kapitel 21, das neue Jerusalem, gibt auch andere Überschriften. Und ich möchte einmal den Anfang des Kapitels 21 lesen. Und wenn wir jetzt in so einem Hollywood-Film wären, dann müsste man eigentlich jetzt so bombastische Musik hören und keine Ahnung was, so richtig so dieses, wow, jetzt kommt das Happy End irgendwie halt, der Held hat den Bösen irgendwie besiegt und dann ist alles gut und die Sonne geht auf und überhaupt. Also das muss man sich jetzt irgendwie halt so vorstellen. Ich lese es einfach mal vor. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich finde, diese Verse beinhalten ja so beides, sowohl Vorfreude auf das, was kommt, aber in ihnen spiegelt sich ja auch die Wahrheit, dass die jetzige Erde, so wie wir sie kennen, vergehen wird, vergehen muss. Wir haben ja heute auch, du hast den Vers aus der Apostelgeschichte vorgelesen, wir kennen die Endzeitreden von Jesus. Wir wissen im Grunde genommen, wie das Ende sein wird, so grob zumindest, wir wissen nicht wann, auch ganz wichtig. Ne? Und wir sehen aber, dass diese Erde hier vergeht. Und das ist, finde ich, sozusagen auch ganz in dem Sinne logisch, weil die Menschen ihren Schöpfungsauftrag nicht erfüllt haben. Wenn man in 1. Mose hineinschaut, in 1. und 2. Mose hineinschaut, der Schöpfungsauftrag an die Menschen war, einmal die Erde zu beherrschen, sie zu bebauen und drittens zu bewahren. Und dieses Beherrschen und das Bebauen, das können wir ja sehr gut. Wir beherrschen und über Tiere und über andere und so weiter. Wir bauen ohne Ende, aber mit dem Bewahren haben wir definitiv unsere Probleme. Kein Tag, an dem man nicht davon hört, dass irgendwie eine Tierart ausgestorben ist. Es gibt die Klimaerwärmung, es gibt Raubbau an den Ressourcen der Erde und so weiter. Jetzt haben wir aktuell zwei Machthaber, die über die Größe ihrer roten Knöpfe auf ihrem Schreibtisch irgendwie streiten. Also meiner ist größer und so weiter, als ob das irgendwie Spielzeug wäre für sie. Und der UN-Generalsekretär sprach in seiner Neujahrsansprache von einer Alarmstufe Rot für die Welt. Und das sind ja alles Dinge, die wir hören, die uns bewegen, wo man denken kann, ach du meine Güte, wie soll das alles enden, wann passiert hier irgendwie noch etwas Schlimmeres. Aber ich möchte nicht, dass wir alle in eine große Depression jetzt irgendwie verfallen, denn noch einmal, die Offenbarung ist eben für mich ein Buch der Ermutigung und der Hoffnung. Wir wissen ja, es wird schlimmer, aber wir sehen halt auch darüber hinaus in diesem Kapitel 21 und 22 dann letztlich, was Gott dann an Neuem, Wunderbaren schaffen wird. Ihr kennt ja den Spruch, wer A sagt, muss auch B sagen. Gott sagt nicht nur A und B, er sagt auch C und D und E und F und G und so weiter und so fort und Z. Gott sagt, er ist der Anfang und das Ende, das A und das O, Alpha und Omega, also der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Er war am Anfang nicht nur irgendwie dabei, er ist der Anfang. Er ist der Urheber der Schöpfung. Und Gott ist nicht nur am Ende irgendwie dabei und dirigiert da so ein bisschen herum, sondern Gott ist das Ende, er ist das Omega. Und er ist derjenige, der eine neue, der Urheber einer neuen Schöpfung, in der wir in Gottes Gegenwart leben dürfen. Gerne einmal die nächste Folie. Was will Gott tun, um auf unseren Vers zurückzukommen? Er will dem Durstigen das lebendige Wasser umsonst geben. Geht ja natürlich nicht um echtes Wasser, sondern um unsere geistliche Not, um geistliches Wasser. In Johannes 4, 14 sagt Jesus zu der Frau am Brunnen, in Bezug auf das Brunnenwasser, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Also schon jetzt haben wir Zugang zu dieser Quelle, nicht erst dann am Ende der Zeit. Durch Jesus können wir unser Verlangen nach geistliche Erkenntnis stillen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er gibt uns Wasser, welches eine nie versiegende Quelle in uns wird. Eine Quelle, die niemals aufhören wird zu sprudeln. In dem erwähnten Bericht hier von der Frau am Jakobsbrunnen heißt es weiter, spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Die Frau fordert von Jesus dieses Wasser ein. Und die Frage von mir an euch, an uns heute Morgen ist, tun wir das auch? Verspüren wir überhaupt noch Durst? Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das klingt ja so nach Leben, nach übersprudelndem Leben. Ja, so wie dieser Brunnen irgendwie hier, der überfließt, wo das Wasser irgendwie an allen Rändern, aus allen Rändern herauskommt und wegfließt von mir hin zu meinen Mitmenschen. Und ich denke, das Wasser, was Gott uns geben möchte, ist eben nicht nur für uns gedacht, sondern es soll weiterfließen. Es gibt ja in Israel so diese zwei großen Seen, im Norden den See Genezareth, im Süden das Tote Meer. Und ich möchte einmal dieses Bild so aufwerfen, das ist ja auch ein bisschen bekannt, aber einfach nochmal so als Bild. Wir sollen wie der See Genezareth sein. Dieser See nimmt Wasser auf und gibt Wasser wieder ab. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen. Er bildet das größte Süßwasserreservoir für den Staat Israel. Also ein absoluter Segenssee sozusagen. Und das Gegenteil ist dann das Tote Meer. Das Tote Meer nimmt nur Wasser auf, gibt aber nichts ab. Das Wasser ist, wissen wir ja, enorm salzhaltig, ungenießbar und der See vertrocknet allmählich. Ich möchte jetzt nicht irgendwie halt zu blindem Aktionismus aufrufen, aber schon euch auffordern, wieder näher an Christus heranzurücken. Ihn fragen, gib mir mehr. Ich möchte mehr von diesem Wasser. Ihr kennt ja vielleicht auch dieses Lied, immer mehr von dir, immer mehr. Ja, das singt man ja so oft und dann klingt das irgendwann so leierig. Also habe ich da, beim 100. Male singt man das dann einfach nur noch so. Aber es ist ja ein wirklich guter Wunsch. Gib mir mehr von dir. Und ich stelle mir die Frage tatsächlich oft, wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Was hilft mir dann geistlich zu wachsen? Ich weiß nicht, ob ihr mal von der Reveal-Studie der Willow Creek-Gemeinde in Chicago gehört habt. Willow Creek Gemeinde ist ja eine große Gemeinde in Chicago, die auch viele Konferenzen hier in Deutschland machen, seit vielen Jahren schon. Und auch der Mülheimer Verband, also zu dem wir ja gehören, hat sehr viel davon profitiert. Und sie haben, das ist schon irgendwie über 10 Jahre her, so eine Reveal-Studie in ihrer Gemeinde gemacht mit der Frage, was hilft denn den Leuten irgendwie geistlich zu wachsen? Was hilft ihnen tatsächlich irgendwie halt weiterzukommen? Und sie hatten so bestimmte Vorstellungen, was man so ein Programm, also es sind ja viel mit Programmen irgendwie unterwegs, Programm für die, Programm für die, Programm für die. Und also ganz kurz nur gesagt, was herauskam war, dass egal in welchem Stadium, sage ich mal, sich irgendwie ein Christ befand, ob am Anfang oder irgendwie schon weiter, dass Bibellesen immer gut ist. Bibellesen ist immer gut. Das überrascht mich jetzt eigentlich nicht, aber ich fand es einfach nochmal schön, irgendwie so da zu sehen. Und das Zweite war, dass sie festgestellt haben, je länger jemand Christ ist und schon mit Gott unterwegs ist, umso mehr sind auch andere Dinge, die jemanden geistlich wachsen lassen. Es ist ja auch eigentlich logisch. Das heißt, jemand, der ganz neu irgendwie im Glauben ist, für den ist es enorm wichtig, in einen Gottesdienst zu gehen, eine Predigt zu hören, dann auch Teil einer Kleingruppe zu sein und so weiter. Aber wenn du irgendwie schon 100 Mal in einem Gottesdienst warst und irgendwie einer Predigt nur zugehört hast und so weiter, dann solltest du irgendwann auch mal mitarbeiten. Also das ist so mitarbeiten. Wo kann ich was tun? Und es geht ja nicht um Aktionismus, aber die Frage, ja, wie kann ich meine Gaben, die Gott mir geschenkt hat, irgendwie einbringen in Gottes Reich? Und das geht dann irgendwie halt eben so weit, dass Christen dann irgendwann rausgehen und letztlich halt sozusagen das Bedürfnis so ist, mit seinem ganzen Leben einfach halt Christus zu dienen. Und das kann innerhalb, aber auch außerhalb eben halt der Kirche sein. Ich habe vor kurzem einige Zeilen gelesen eines mir sehr bekannten Pastors. Viele von euch wissen ja, dass ich früher für eine indische Missionsgesellschaft gearbeitet habe und mein Chef, er ist Inder, sitzt seit 2 Monaten im Gefängnis. Ihm und seiner Gemeinde werden irgendwie abstruse Dinge vorgeworfen, die allesamt nicht stimmen. In Indien ist es momentan so, dass Christen auch unter Verfolgung, auch an manchen Stellen, aber auf jeden Fall halt unter starkem Druck von Seiten der Regierung halt stehen, die auch hindu-nationalistisch ist. Und seine Gemeinde ist halt den Behörden schon länger irgendwie halt ein Dorn im Auge. Und er sitzt im Gefängnis und er hat geschrieben, er hat zu Gott immer gesagt, er wünschte sich auch mehr von ihm. Er wünscht sich mehr so sein, zu sein wie Jesus. Er wünscht sich mehr zu sein wie Paulus. Und er hat dann geschrieben, er ist dankbar, dass er jetzt im Gefängnis sitzt, weil er jetzt weiß, wie es sich so anfühlt, ein Paulus zu sein. Oder eben zu leiden für das Evangelium. Es ist überhaupt nicht leicht natürlich und es ist nicht gut, eine sehr schwere Zeit für ihn, aber er sagt, es hilft mir so auch enorm weiter. Und er hat schon mehreren Schwerverbrechern von Jesus erzählen können. Und ich denke, wir brauchen uns sicher nicht wünschen, in so eine Extremsituation hineinzukommen, aber frage dich und ich frage mich, wo möchtest du in diesem Jahr Akzente setzen? Wo möchtest du mehr bekommen? Wo möchtest du dich bewegen? Was hilft dir, geistlich zu wachsen? Aber die nächste Folie, bitte, Jens. Ja, der bekannte christliche Schriftsteller C.S. Lewis war einmal auf einer Konferenz. Es ging in einer Debatte um Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Religionen. Man fragte sich, was die christliche Religion so einzigartig machte. War es die Inkarnation, also die Menschwerdung Christi? Auch andere Religionen haben ja Vorstellungen von Göttern in menschlicher Form. War es die Auferstehung vom Tod? Auch hier gab es Beispiele anderer Religionen, in denen so etwas berichtet wurde. Dann betrat C.S. Lewis den Raum und fragte, worum es denn in der Diskussion ginge. Man erzählte es ihm und er sagte, oh, das ist einfach. Es ist die Gnade. Nach einigen weiteren Diskussionen stimmte man ihm zu. Keine andere Religion kennt tatsächlich Gnade, wie wir es verstehen. Juden haben das Gesetz, Muslime müssen Gebote befolgen, Hindus und Buddhisten gute Werke tun. Ich habe in der Vorbereitung auf der Predigt mal das Wort Gnade eingegeben bei Google und landete dann ganz zufällig auf einer Internetseite von so einem indischen Guru, also einem Lehrer sozusagen halt des Hinduismus. Und da fand ich folgenden Satz: Um über uns hinauszuwachsen, sind zwei Dinge von größter Wichtigkeit. Unsere persönliche Bemühung und Gottes Gnade. Ich dachte mir, aha, interessant. Wir dürfen allein aus Gnade leben. Ich habe ja gerade, ich weiß, okay, euch herausgefordert zu fragen, wo möchten wir wachsen, aber es ist nicht das, um was es geht. Es ist die Gnade, die an erster Stelle kommt. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, vielleicht heute Morgen bin ich da irgendwie an der Toilettentür hängen geblieben und da leider habe ich hier meinen Knopf verloren, den habe ich jetzt hier in der Tasche. Und ich habe gedacht, hui, das ist doch eigentlich einfach auch ein tolles Bild dafür. Ich bin nicht perfekt. Ich habe Gottes Gnade nicht verdient. In keinerlei Weise. Ich kann sie mir auch nicht verdienen. Ich kann mich irgendwie noch so bemühen und noch so anstrengen und irgendwann fällt dir wieder ein Knopf ab und keine Ahnung. Und bei euch irgendwie passiert was. Aber Gott schenkt uns dieses Wasser. Es wird uns einfach gegeben. Das Einzige, was wir dann noch tun müssen, ist dieses Geschenk entgegenzunehmen. Also unsere Jahreslosung führt uns ans Ende der Zeit und wir dürfen dem Wort Gottes dankbar sein, dass wir, wenn auch nicht im Detail, darüber aufgeklärt werden, was vorher passiert. Aber wir brauchen uns nicht davor zu fürchten. Der am Anfang da war, wird auch am Ende sein und etwas Neues schaffen. Amen.